Hallo und herzlich willkommen zu Der Weg nach KI, der Podcast, in dem wir die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der KI untersuchen, auf dem Weg zur künstlichen allgemeinen Intelligenz. Also, los geht's. Heute beschäftigen wir uns mit der Angst. Der Angst vor künstlicher Intelligenz. Wir werfen einen umfassenden Blick auf die Bedenken und Sorgen, die viele Menschen angesichts der rasanten Entwicklung von KI empfinden. Wir beginnen mit einer Analyse der aktuellen Debatte um KI-generierte Inhalte, ausgelöst durch ein kontroverses Werbevideo von Toys R Us. Und wir unternehmen eine Zeitreise in die Vergangenheit, untersuchen einige historische Parallelen zur heutigen KI-Skepsis, von den Maschinenzerstörungen der industriellen Revolution bis hin zur Erfindung der Fotografie. Denn es ist nichts Neues, dass technologische Innovationen Ängste und Widerstände hervorrufen, letztendlich aber oft zu unerwarteten positiven Entwicklungen führen. Und wir untersuchen aktuelle Kooperationen zwischen KI-Unternehmen und etablierten Branchen, die einen konstruktiven Umgang mit der neuen Technologie erahnen lassen. Doch beginnen wir mit einem ganz besonderen Videoclip.
The son of a bike shop owner, Charles Lazarus, had a vision that would go on to change toy stores forever.
In den letzten Tagen hat ein Werbevideo von Toys R Us für viel Aufsehen gesorgt, denn es wurde vollständig mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt. Der etwa 60 Sekunden lange Clip erzählt die Geschichte und Vision des jungen Charles Lazarus, des Gründers von Toys R Us. Er zeigt Lazarus als Kind und seine Inspiration zur Gründung des Spielwarenunternehmens. Auch das Firmenmaskottchen Geoffrey, die Giraffe, ist zu sehen. Allerdings weist der Clip einige auffällige Inkonsistenzen und visuelle Fehler auf. Das Erscheinungsbild des dargestellten Jungen verändert sich im Laufe des Videos mehrfach, wenn auch nur gering. Seine Sommersprossen und der Stil seiner Brille wechseln. Die Körpermerkmale und die Kleidung der Hauptfigur sind nicht konsistent und ändern sich während des Clips. Und die Übergänge zwischen den Szenen wirken teilweise etwas unnatürlich oder abrupt.
Toys R Us was the dream of Charles Lazarus. May all of your dreams come true too.
Diese Aspekte standen im Zentrum der Kritik und überlagerten eine sachliche Auseinandersetzung mit dem aktuellen Entwicklungsstand der KI-Technologie. Die Tatsache, dass die verwendete Sora-KI von OpenAI sich in einer Entwicklungsphase befindet und möglicherweise noch 1 bis 2 Jahre zur Perfektion benötigt, spielte in der öffentlichen Debatte eine deutlich untergeordnete Rolle. Stattdessen entfachten die sichtbaren Mängel eine lebhafte Diskussion über die Grenzen und potenziellen Risiken KI-generierter Inhalte in der Werbung und darüber hinaus. Diese Reaktionen zeigen, wie sensibel die Öffentlichkeit auf KI-generierte Inhalte reagiert und wie hoch die Erwartungen an die visuelle Qualität solcher Produktionen bereits jetzt sind, selbst wenn sich die Technologie noch in einem frühen Stadium befindet. Viele Kritiker empfanden den Clip als unheimlich und leblos. Einige Stimmen bezeichneten das Video sogar als schädlich. Sie argumentierten, dass es möglicherweise von plagiierten Inhalten profitiere und Künstlern Arbeitsmöglichkeiten nehmen könnte. Diese Kritik spiegelt wohl vor allen Dingen die Sorge wider, dass KI-generierte Inhalte die Arbeit menschlicher Kreativschaffender komplett verdrängen würden. Die heftige Ablehnung des Clips verdeutlicht, dass die Gesellschaft noch nicht auf die rasante Entwicklung von KI-Technologien vorbereitet ist. Es besteht ein deutlicher Bedarf an Aufklärung und Dialog über die Chancen und Risiken dieser Technologie, um eine ausgewogenere öffentliche Debatte zu ermöglichen. Einer der Gründe für diesen Podcast. Die gemischten Reaktionen in den sozialen Medien zeigt eine tiefe Spaltung. Während einige den Clip als faszinierenden Blick in die Zukunft des Filmemachens sahen, empfanden andere ihn als deutlich beunruhigend und qualitativ minderwertig. Trotz der technologischen Meisterleistung, oder vielleicht gerade deswegen, haben viele Menschen Vorbehalte gegenüber KI-generierten Inhalten. Die Grenze zwischen von Menschen und von Technik geschaffenen Inhalten oder Produkten verschwimmt zusehends. Angesichts dieser Komplexität ist es leicht nachvollziehbar, wie überwältigend und verwirrend diese Entwicklung für den durchschnittlichen Verbraucher sein muss. Denn die Berechenbarkeit der Welt wird immer komplexer und undurchschaubarer. Die Technologie entwickelt sich mit einer solchen Geschwindigkeit, dass selbst Experten Mühe haben, Schritt zu halten. Und genau diese so schnelle Entwicklung schürt die Angst vor dem Unbekannten und Neuen. Wenn wir einen Blick in die Geschichte wagen, dann ist diese Skepsis gegenüber neuen Technologien aber, wie gesagt, nichts Neues. Diese kontroversen Reaktionen erinnern frappierend an historische Beispiele. Ähnlich wie bei der Einführung des Buchdrucks oder der Fotografie sehen wir auch hier Befürchtungen vor dem Verlust von Arbeitsplätzen und künstlerischer Qualität. Unternehmen wir eine kleine Zeitreise. Stellt euch vor, ihr seid im späten 18. Jahrhundert in England. Irgendwas um 1790. Die industrielle Revolution ist in vollem Gange, die wirtschaftliche und industrielle Landschaft verändert sich, für damalige Verhältnisse rasend schnell. Riesige, rauchende Schornsteine prägen das Bild der immer größer werdenden Städte und in den entstehenden Fabriken wird das Dröhnen der Maschinen immer lauter. Doch in vielen Bereichen steckt die Automatisierungstendenz, die sich in zahlreichen Industriezweigen entwickelt, noch in den Kinderschuhen. Besonders dort, wo Handarbeit noch groß geschrieben wird und aus technischer Sicht einfach noch nicht zu ersetzen ist, herrschen traditionelle Produktionsmethoden vor. Die Textilindustrie ist ein Paradebeispiel für diesen Übergang. Jahrhundertelang war die Stoffherstellung eine häusliche Angelegenheit. Familien fertigten in mühevoller Handarbeit Textilien, vom Spinnen bis zum Weben. Die Kinder wuschen und kämmten die Wolle, während die Frauen das Garn mit Handspinnrädern spannen. Die Männer webten schließlich den Stoff auf handbetriebenen Webstühlen. Plötzlich läutete eine Reihe von Erfindungen eine neue Ära der Produktivität ein. Zunächst ermöglichte eine Mehrspindel-Spinnmaschine einem einzelnen Arbeiter gleichzeitig 8 oder mehr Spulen zu bedienen. Nur wenige Jahre später folgte ein wasserbetriebener Spinnrahmen, der sogar 128 Fäden gleichzeitig spinnen konnte. Den vorläufigen Höhepunkt aber bildete eine Maschine, die die Vorteile der beiden vorherigen Erfindungen kombinierte. Die Spinning Mule war in der Lage, sowohl feine als auch starke Garne in großen Mengen zu produzieren. Sie kombinierte die Mehrspindeltechnik und die kontinuierliche Produktion des wasserbetriebenen Spinnrahmens und führte zu einer deutlichen Steigerung der Produktivität und Qualität in der Garnherstellung. Doch während die Produktion des Ausgangsproduktes durch diese Innovationen enorm gesteigert wurde, blieb die Weberei zunächst ein Flaschenhals in der Textilherstellung. Die schnelle Verarbeitung der nun in großen Mengen verfügbaren Garne stellte eine Herausforderung dar. Die Diskrepanz zwischen Spinn- und Webtechnik wurde erst 1785 geschlossen, als Edmund Cartwright den ersten mechanischen Webstuhl patentierte. Ein einziger mechanischer Webstuhl konnte die Arbeit von bis zu 40 Handwebern ersetzen, was die Produktionskapazitäten drastisch erhöhte und die Textilindustrie grundlegend veränderte. Doch für die Textilarbeiter bedeutete diese Entwicklung eine existenzielle Bedrohung. Viele von ihnen hatten jahrelang ihr Handwerk perfektioniert. Oft war das Wissen über Generationen weitergegeben worden. Nun sahen sie sich plötzlich mit der Aussicht konfrontiert, durch seelenlose Maschinen ersetzt zu werden. Die Angst vor Arbeitslosigkeit und Verarmung griff um sich. In dieser angespannten Situation formierte sich eine Gruppe von Textilarbeitern, die als Luditen bekannt wurden. Der Name geht wohl auf ihren Anführer Ned Ludd zurück, der zum Symbol des Widerstandes wurde. Die Luditen sahen in den Maschinen nicht nur eine wirtschaftliche Bedrohung, sondern auch einen Angriff auf ihre Lebensweise und ihre Würde als qualifizierte Handwerker. Und der Protest dieser Fachkräfte nahm dramatische Formen an. In nächtlichen Aktionen drangen sie in Fabriken ein und zerstörten die verhassten mechanischen Webstühle. Mit Hämmern und Äxten zerschlugen sie die komplizierten Mechanismen, zertrümmerten Zahnräder und zerschnitten Antriebsriemen. Für die Luditen war dies kein blinder Vandalismus, sondern ein verzweifelter Akt der Selbstverteidigung. Die britische Regierung sah sich gezwungen, hart durchzugreifen und entsandte Truppen in die betroffenen Gebiete. Fabriken wurden zu Festungen, bewacht von bewaffneten Wachen. Die Auseinandersetzungen eskalierten dennoch. Es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen zwischen Luditen und Militär. Und in einigen Fällen wurden Fabrikbesitzer bedroht oder sogar angegriffen. Die Regierung reagierte mit drakonischen Gesetzen. Die Zerstörung von Maschinen wurde zum Kapitalverbrechen erklärt, auf das die Todesstrafe stand. Trotz der harten Repressionen ging der Kampf der Luditen lange Zeit weiter. Ihr Widerstand wurde zum Symbol für den Konflikt zwischen Tradition und Fortschritt, zwischen Mensch und Maschine. Die Geschichte der Luditen soll hier daran erinnern, dass technologischer Fortschritt oft mit tiefgreifenden gesellschaftlichen Umwälzungen einhergeht. Sie demonstriert, wie Menschen seit jeher instinktiv auf die Herausforderungen des Wandels reagieren und welche Konflikte dabei entstehen können. Und die Parallelen zur heutigen KI-Skepsis liegen auf der Hand. Wie die Luditen fürchten viele Menschen heute, dass KI ihre Arbeitsplätze übernehmen könnte. Der Historiker und Aktivist Dr. Edward P. Thompson schreibt dazu, der Ludismus war nicht einfach nur blinde Maschinenstürmerei. Er war Ausdruck einer tiefen Sorge um den Verlust traditioneller Fertigkeiten und die Bedrohung ihrer Lebensgrundlagen. Um die historische Perspektive noch ein wenig zu erweitern, blicken wir ins 15. Jahrhundert zurück, als Johannes Gutenberg den Buchdruck mit beweglichen Metallbuchstaben entwickelte. Ohne Zweifel eine Erfindung, die die Verbreitung von Wissen revolutionierte und den Lauf der Welt veränderte. Trotz der weitreichenden positiven Auswirkungen dieser Erfindung stieß sie nicht überall auf Begeisterung und rief auch äußerst kritische Stimmen hervor. Die Einführung des Buchdrucks stieß auf massiven Widerstand, insbesondere bei Mönchen, deren traditionelle Aufgabe des handschriftlichen Kopierens von Büchern nun gefährdet schien. Ihre Kritik richtete sich gegen die vermeintlich mindere Qualität gedruckter Werke und die Befürchtung, dass die Massenproduktion von Texten zum Niedergang der Schreibkunst führen würde. Ein prominenter Vertreter dieser skeptischen Haltung war der Abt Johannes Trithemius. In seinem 1492 verfassten Werk De Laude Scriptorium zum Lobe der Schreiber äußerte er sich kritisch: Gedruckte Bücher werden niemals den gleichen Wert haben wie handgeschriebene Manuskripte. Die Schreibarbeit ist eine fromme Übung, die den Körper ermüdet und den Geist erleuchtet. Aus heutiger Sicht ist unbestritten, der Buchdruck revolutionierte den Zugang zu Wissen und war ein Katalysator für die Verbreitung neuer Ideen. Diese Technologie ermöglichte eine beispiellose Demokratisierung von Information, die maßgeblich zur geistigen und kulturellen Entwicklung während der Renaissance und dem Zeitalter der Aufklärung beitrug. Die massenhafte und kostengünstige Produktion von Büchern förderte die Alphabetisierung breiter Bevölkerungsschichten, beschleunigte den wissenschaftlichen Austausch und unterstützte die Verbreitung reformatorischer und aufklärerischer Gedanken. Somit legte Gutenbergs heftig bekämpfte Erfindung den Grundstein für tiefgreifende gesellschaftliche, religiöse und intellektuelle Umwälzungen in Europa. In der Gegenwart erleben wir, wie die Digitalisierung eine ähnliche Revolution auslöst. Wie der Buchdruck vor über 500 Jahren verändert das Internet fundamental die Art und Weise, wie wir Informationen produzieren, verbreiten und konsumieren. E-Books und Online-Publikationen stellen die traditionelle Buchproduktion sogar in Frage, während soziale Medien und Blogs jedem die Möglichkeit geben, Inhalte zu erstellen und zu teilen. Auch unser digitales Zeitalter demokratisiert den Zugang zu Wissen weiter, wirft aber gleichzeitig Fragen zur Qualität und Verlässlichkeit von Informationen auf. So wiederholt sich die Geschichte in gewisser Weise, allerdings mit einer Geschwindigkeit und in Ausmaßen, die Gutenberg sich wohl kaum hätte vorstellen können. Der markanteste Unterschied zwischen der Gutenberg-Ära und dem digitalen Zeitalter liegt zweifellos in der Geschwindigkeit und der globalen Reichweite der heutigen digitalen Revolution. Während die Auswirkungen des Buchdrucks sich über Jahrhunderte hinweg allmählich entfalteten, vollziehen sich die Veränderungen im digitalen Zeitalter innerhalb weniger Jahre. Betrachten wir dann noch die aus der Digitalisierung erwachsende Entwicklung der künstlichen Intelligenz, so bewegen wir uns im Hinblick auf das Tempo des Fortschritts eher im Bereich von wenigen Monaten oder Wochen. Um auf den Anfang dieser Podcast-Folge zurückzukommen: Heutzutage stoßen insbesondere von KI generierte Bilder oder Videos oft auf große Ablehnung und Skepsis. Doch eine ähnliche Situation gab es bereits im 19. Jahrhundert mit der Erfindung der Fotografie. Diese technische Neuerung löste unter Malern und Porträtisten große Besorgnis aus. Viele von ihnen befürchteten, dass ihre Kunst durch diese neue Technologie überflüssig werden würde. Sie stellten sich die Frage, warum jemand noch Geld für ein gemaltes Porträt ausgeben sollte, wenn eine Fotografie das Abbild einer Person schneller und detailgetreuer einfangen konnte. Der französische Maler Paul Delaroche soll beim Anblick der ersten Daguerreotypie ausgerufen haben: Ab heute ist die Malerei tot. Die Daguerreotypie war das erste kommerziell nutzbare Fotografieverfahren des 19. Jahrhunderts. Dabei wurde ein Bild auf einer hochpolierten, versilberten Kupferplatte erzeugt, die durch Jod- und Bromdämpfe lichtempfindlich gemacht wurde. Nach der Belichtung in einer Kamera wurde das Bild dann durch Quecksilberdämpfe sichtbar gemacht. Kompliziert, aber revolutionär. Paul Delaroches düstere Vorhersage erwies sich allerdings als falsch. Stattdessen eröffnete die Fotografie völlig neue künstlerische Möglichkeiten und beeinflusste die Entwicklung moderner Kunstbewegungen wie den Impressionismus. Die Fotografie befreite die Malerei schließlich von der Notwendigkeit, die Realität exakt abzubilden. Und genau das führte zu einer Explosion der Kreativität in der Kunst des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die uns Meisterwerke bescherte, die unsere Kultur nachhaltig prägten. Künstler wie Monet, Degas und Renoir begannen, sich auf Licht, Farbe und Bewegung zu konzentrieren, anstatt auf die präzise Wiedergabe von Details. Und diese neue Freiheit führte zu einer revolutionären Transformation in der Kunst. Im zweiten Teil dieser Folge wagen wir den Schritt zurück in die Zukunft, also die Gegenwart des Konfliktes um neue Geschäftsmodelle und die Horrorerzählungen, die sich mit der Entwicklung des kommenden KI-Zeitalters immer mehr verbreiten. In diesem Sinne, bleibt optimistisch, egal wie.